Um das Rätsel des verschwundenen goldenen Spargels zu lösen, war es notwendig, direkt vor Ort mit anzusehen, was zur Zeit des Verschwindens passierte. Sie setzten sich also zusammen und fassten sich an den Händen. Lisa schlug das magische Buch auf Seite 33 auf. Dann stellte sie sich einen kleinen Nebenraum des Museums vor und nannte das Datum und die Zeit des Erscheinens. Das Buch wurde zugeklappt und die drei verspürten das bekannte Kribbeln. Als sie die Augen wieder öffneten, hatte sich die Umgebung verändert und sie fanden sich am gewünschten Ort wieder. Die Tür zum Ausstellungsraum, wo die Panzerglasvitrine stand, war einen kleinen Spalt geöffnet. Es war bereits dunkel. Der Raum war nur von einer kleinen Lampe erleuchtet. Jetzt nur keinen Laut. Die drei Freunde versuchten, durch den Türspalt etwas im Nachbarraum zu entdecken. Der Sicherheitsmann war gar nicht zu entdecken. »Wo ist denn der Aufpasser? Ich kann ihn gar nicht entdecken«, flüsterte Anne und drückte die Tür ein wenig weiter auf. Sofort ertönte ein leises Knarren, das sich allerdings in der Stille ziemlich laut anhörte. Die drei hielten den Atem an. Wenn man sie jetzt entdeckte, war das sicher nicht gut. Robert traute sich, die Tür etwas weiter aufzumachen, so dass sie jetzt die Köpfe herausstrecken konnten. Sie entdeckten den Sicherheitsbeamten, der auf einem Stuhl saß und tief und fest schlief. Dabei schnarchte er laut vor sich hin. Kapitel 8. Der Schwarze erscheint. Plötzlich nahmen sie eine Bewegung wahr. Ihnen stockte der Atem. Aus der Wand neben der Vitrine erschien eine Hand, dann ein Arm, ein Bein und schließlich ein ganzer Körper. Es war eine große, dürre Gestalt, die in einen schwarzen Mantel gehüllt war. Vor Schreck entfuhr Lisa ein kleiner Schrei. Der schwarze Mann fuhr herum, so daß sein seltsamer Hut wackelte. Er hatte sie entdeckt und sah sie jetzt direkt an. Der unheimliche Fremde hatte einen schwarzen Vollbart und unter dichten Augenbrauen funkelten zwei rotglühende Augen. Nachdem sie ja jetzt entdeckt waren, gab es für Robert keinen Grund zur Zurückhaltung. Er wollte sich auf die geheimnisvolle Gestalt stürzen, aber der Mann griff blitzschnell an sein Handgelenk und berührte ein metallenes Armband. Es war, als strömte eine seltsame Energie auf Robert, Anne und Lisa zu. Augenblicklich erstarrten die drei. Sie waren nicht in der Lage, sich zu rühren. Beruhigt, dass jetzt für ihn keine Gefahr mehr bestand, berührte der Schwarze wieder sein Armband. Ein seltsames Flirren entstand um seinen Körper. Dann lachte er hämisch und ging auf die Vitrine zu. Grenzenlos überrascht mussten die drei Freunde mit ansehen, wie der schwarze Mann beide Hände ausstreckte und einfach durch das dicke Glas hindurchfasste. Er nahm die wertvolle Skulptur und zog sie durch das Glas nach außen. Noch einmal drehte sich der Kerl um, lachte hämisch, schwenkte den goldenen Spargel und verschwand, wie er gekommen war, durch die Wand. Ohnmächtig mussten Robert, Anne und Lisa alles mit ansehen. Kaum war der Kerl verschwunden, konnten sich die drei wieder rühren. Anne lief zur Wand, wo der Fremde verschwunden war, aber sie konnten nicht den kleinsten Hinweis entdecken. Die Wand war fugenlos glatt. Der Sicherheitsmann schlief noch immer, aber sie merkten, dass das kein normaler Schlaf war. Sicher hatte der schwarze Mann nachgeholfen. Die Freunde nahmen sich jetzt die Vitrine vor und untersuchten sie ganz genau von allen Seiten. Nichts. Keine Öffnung, kein Kratzer, nichts. Der goldene Spargel war und blieb allerdings spurlos verschwunden. Jetzt waren sie so ratlos wie zuvor. Anne zitterte, allen steckte der Schreck in den Gliedern. Robert fasste sich als erster.
»Ich glaub's ja nicht. Habt ihr auch gesehen, was ich gesehen habe?«
»Oh, wenn mir das jemand erzählt hätte, den hätte ich für verrückt gehalten«, sagte Anne mit bebender Stimme.
»Erinnert ihr euch, wer in unserem Wald angeblich ständig hinter Gold her war?«, fragte Lisa. »Das soll ja auch so ein schwarzer Mann gewesen sein. Diesen Gerüchten hätten wir eigentlich schon längst mal nachgehen sollen. Jetzt wird es aber Zeit, dass wir uns um den schwarzen Mann kümmern.«
»Verwundert?«, fragte Anne.
»Aber wieso war der jetzt ausgerechnet hinter diesem goldenen Spargel her?« Zugegeben, der ist ja sehr wertvoll, aber es gibt doch noch anderswo wertvolle Dinge.
Hm.
Diese Frage musste erstmal unbeantwortet bleiben. Später saßen sie bei Tante Rosa zusammen und zerbrachen sich die Köpfe über die Geschehnisse.
Kapitel 9. Unerwarteter Besuch. Plötzlich erschien ein helles Licht mitten im Zimmer. Aus dem Nichts heraus trat eine bekannte Gestalt. »Unsere Fee«, rief Lisa aus. Und richtig, es war die Fee, die sie bereits seit der Geschichte mit der Monstersonnenblume kannten. Nachdem die drei sich von ihrem ersten Schrecken erholt hatten, begann die Fee zu sprechen. »Ja, du hast recht, Lisa, ich bin es.« Die Fee schaute in drei gespannte Gesichter. »Bei dem Verschwinden des goldenen Spargels handelt es sich um eine sehr, sehr ernste Angelegenheit. Die hohen Mächte können nicht selbst eingreifen und haben mich beauftragt, euch mit dieser Aufgabe zu betrauen.« Robert räusperte sich und sah seine Freunde an.
»Also, ich kann mir schon vorstellen, um was es geht, meint ihr nicht auch?«
»Ist doch klar wie Kloßbrühe«, meinte Anne. »Wir sollen den wertvollen Spargel wieder beschaffen.«
»Aber warum ist denn das so alles so ernst, die ganze Angelegenheit, und die hohen Mächte können nicht eingreifen?« fragte Lisa.
»Wir tappen voll im Dunkel. Da war diese seltsame Gestalt. Wir konnten genau verfolgen, wie der Typ den Spargel aus der Panzerglasvitrine geholt hat.«
Die Fee nickte. »Und ihr habt den Verdacht, dass es vielleicht diese schwarze Gestalt ist, von der um euren Wald herum immer wieder die Rede ist, stimmt's?«
»Ja«, sagte Lisa, »das haben wir, aber wir können immer noch keine Zusammenhänge erkennen.«
»Nun ja«, sagte die Fee, »die hohen Mächte können leider nicht selbst eingreifen. Auch ich bin gleich in einem anderen Fall unterwegs.«
Robert rutschte aufgeregt auf seinem Sitz hin und her. »Nun mach's doch nicht so spannend!«
»Dazu müsst ihr die Hintergründe erfahren. Hört mal gut zu und ihr werdet die Zusammenhänge erkennen.« Und die Fee erzählte, wie alles entstanden war und was sich zugetragen hatte.
Kapitel 10. Lorcus Magulus. Schon seit sehr langer Zeit lenken die hohen Mächte die Geschichte auf der Erde. Sie wurden dabei unterstützt von Zauberern, Feen und Menschen, die ein untadeliges Leben geführt hatten. Diese Personen wurden mit magischen Hilfsmitteln ausgestattet und erledigten so allerlei Aufträge für die hohen Mächte, die nicht selbst in Erscheinung treten konnten. Von Zeit zu Zeit wurden die Helfer zusammengerufen. Dann gab es jedes Mal ein großes Fest und einige von ihnen bekamen für ihre gute Arbeit eine besondere Belohnung. Das waren manchmal sehr wertvolle Dinge. Bei diesen Festen erhielten die Helfer wie üblich durch weiße Brieftauben ihre Einladung. Auch der Magier Lorcus Magulus war eingeladen. Er war zuständig für das Gebiet von Karlsruhe bis Frankfurt. Zwar war er bekannt durch seinen mitunter aufbrausenden Charakter, seine Aufträge hatte er bisher aber immer zur Zufriedenheit der hohen Mächte ausgeführt. Der Tag des Festes war gekommen. Es herrschte eine ausgelassene, fröhliche Stimmung. Alle hatten sich versammelt, um ihre Auszeichnung entgegenzunehmen. Darunter war auch eine besonders wertvolle Skulptur in Form eines etwa 40 Zentimeter großen Spargels aus purem Gold, den der Zauberer Lorcus Magulus erhalten sollte. Mit Hilfe einer alten Frau aus Schwetzingen hatte er vor vielen Jahren im Schloss zu Schwetzingen eine Horde Räuber verjagt, die dort die Gegend unsicher machte. Eines Tages, Kurfürst Karl Theodor liebte es ab und zu allein in seinem Schlossgarten spazieren zu gehen, waren plötzlich aus einem Gebüsch die Räuber gestürmt und wollten den Kurfürsten gefangen nehmen. Der arme Mann rief um Hilfe, aber niemand hörte ihn. Keine Diener oder Soldaten waren da, weil er mal wieder ganz allein losgezogen war. Nur eine alte Schwetzingerin, die in der Nähe Blumen pflückte, hörte zufällig den Tumult. Sie stand ebenfalls schon seit einigen Jahren in den Diensten der hohen Mächte und kümmerte sich zusammen mit dem Magier Lorcus Magulus um die Geschicke von Schwetzingen. Bei der alten Frau handelte es sich um Hildegard, eine Ur-Ur-Urahnin von Hans Heinrich Reiter. Sie verständigte sofort den Magier. Dieser erschien sofort. Er trug einen Armreif, an dem er jetzt einen verborgenen Knopf drückte. Augenblicklich konnten sich die Räuber und der Kurfürst nicht mehr rühren.
Beim Druck auf einen anderen Knopf schoss ein grüner Strahl aus dem Armreif und umhüllte die Bösewichte. Von einem Augenblick zum anderen waren sie verschwunden. Niemand hat je wieder etwas von ihnen gehört. Der Magier und die alte Frau Reiter verschwanden ebenfalls. Im selben Augenblick wurde der Kurfürst von seinem Bann erlöst. Er blickte sich um. Dass er es gerade mit einem Zauberer und einer alten Frau zu tun gehabt hatte, hatte er vergessen. Aber noch immer saß ihm der Schreck in den Gliedern, denn an den Überfall der Räuber erinnerte er sich gut. Warum die aber jetzt ganz plötzlich verschwunden waren, konnte er sich nicht erklären. Kopfschüttelnd ging er in sein Schloss zurück und berichtete dort, was geschehen war. Als jetzt auf dem großen Fest der hohen Mächte die Ehrung anstanden, wartete alles auf das Erscheinen von Lorcus Magulus, aber vergebens, der Zauberer kam nicht. So überreichten die hohen Mächte die Trophäe in Form des goldenen Spargels an Hildegard Reiter, die das wertvolle Stück in ihrer Familie weiter vererbte. Der jetzige Besitzer, Hans Heinrich Reiter, zog in die USA und nahm den goldenen Spargel mit. Lorcus Magulus hatte anscheinend die Einladung und das Fest total vergessen. Plötzlich erinnerte er sich wohl und machte sich sofort auf den Weg. Aber es war zu spät, denn wer aus irgendeinem Grunde nicht rechtzeitig da war, für den gab es zwar für die geleistete Arbeit eine Belobigung, aber kein wertvolles Geschenk. Als der Zauberer sah, was ihm hier durch die Lappen gegangen war, wurde er sehr zornig. Mit donnernder Stimme gab er seiner Wut Ausdruck und brüllte, das sollten alle noch bereuen, er werde fortan nicht mehr für die hohen Mächte arbeiten. Unter Blitz und Donner alle waren sehr betroffen, aber an der Situation war nichts mehr zu ändern. Lorcus Magulus verschwand und kehrte möglicherweise in sein Schloss mitten in einem riesigen Waldgebiet im Odenwald zurück. Ihr wisst vielleicht, dass die Menschen dort recht abergläubisch waren, und deshalb trauten sie sich auch nicht tiefer in den Wald hinein. Niemand ahnte etwas von dem Zauberer, der dort mitten im tiefsten Wald in einem Schloss lebte. Der Zauberer war so erbost, dass er seine Ankündigung, nicht mehr für die hohen Mächte zu arbeiten, wahrmachte. Er beseitigte sein Schloss mitten im Wald, so daß nichts mehr zu sehen war, und zog sich in ein tief in der Erde liegendes Höhlensystem zurück, damit niemand mehr eine Spur von ihm finden sollte. Den goldenen Spargel, der ihm durch die Lappen gegangen war, vergaß er jedoch nie. Er liebte alles wertvolle, glänzende Geschmeide. Von Zeit zu Zeit streifte er durch die Gegend und machte Jagd auf alles, was glänzte und wertvoll war. So vergingen viele Jahre, und im Odenwald erzählte man sich die tollsten Geschichten von einer schwarzen Gestalt. Die wurde immer wieder gesehen, und dann fehlten jedes Mal wertvolle, glänzende Dinge. Lisa, Anne und Robert schwiegen eine Weile, nachdem die Fee geendet hatte. Dann sahen sie sich an, und ohne ein weiteres Wort waren sie sich einig. Robert räusperte sich. »Also, ich fürchte nur, die Sache wird nicht so einfach werden.« »Der Schwarze hat da ja diesen magischen Armreifen, mit dessen Kräften er allerhand anstellen kann. Und scheinbar kann er damit ja auch durch Wände gehen.« Anne nickte nachdenklich. »Okay, Freunde«, sagte sie schließlich, »ich glaube, wir sind uns wohl einig, dass wir die Sache in die Hand nehmen müssen. Fragt sich nur, wie wir dem Kerl auf die Schliche kommen sollen.« »Da gibt es etwas, das euch helfen kann«, sagte die Fee. »Lisa, du hast doch noch die kleine silberne Pfeife.« Lisa nickte und bemerkte, wie Anne zusammenzuckte. Allen war noch gut in Erinnerung, wie mit dem grellen Pfiff aus der Pfeife die Monstersonnenblume, die Lisas Gestalt angenommen hatte, wieder in eine Pflanze zurückverwandelt worden war. Aber das war ja nun Schnee von gestern. »Natürlich, ich hab sie gut verwahrt«, rief Lisa. »Nun, es ist so«, sprach die Fee weiter. »Lorcus Magulus kann mit seinem magischen Armband allerhand anstellen. Solltet ihr ihm gegenüberstehen und er will euch wieder einfrieren, so musst du schnell in die Pfeife blasen. Dieser Pfiff bringt ihn aus dem Konzept, und er hält sich mit beiden Händen die Ohren zu und ist für eine kurze Zeit wie gelähmt. Dann habt ihr ein wenig Zeit gewonnen.« »Ja, fragt sich nur, wie wir ihn finden sollen.« Robert sah die anderen fragend an. Wenn er dieser schwarze Kerl ist, der in unserem Wald sein Unwesen treibt, dann wird es schwer sein, ihn aufzuspüren.«
»Auch hierfür gibt es eine Hilfe«, ließ sich die Fee wieder vernehmen. »Da ist doch noch die kleine Maus, die dir damals geholfen hat, das Pfeifchen wiederzuerlangen.«
»Lisa, sie kann mit allen Tieren im Wald reden. Gemeinsam dürfte es möglich sein, den Unterschlupf des Magiers zu finden.«
»Ja, das ist eine gute Idee«, sagte Lisa. »Sie kommt immer herbei, wenn ich sie rufe. Ich habe schon oft mit ihr gespielt.«
»Na, dann dürfte ja eurem nächsten Abenteuer nichts mehr entgegenstehen. Ich muss mich jetzt wieder verabschieden. Ich habe in einer weit entfernten Gegend eine wichtige Aufgabe zu erfüllen.« Damit erhob sich die Fee und winkte den dreien noch einmal zu. In einem blendenden Licht verschwand sie. Kapitel 11 Verzweiflung im Rathaus. Noch eine ganze Weile saßen die drei Freunde da und dachten über das nach, was sie eben gehört hatten. Ein Schlüssel drehte sich im Schloss und herein kam Tante Rosa.
»Na, ihr Lieben, ihr seid ja so schweigsam. Ich hatte gerade im Rathaus zu tun. Da herrscht vielleicht dicke Luft. Alles rennt mit sorgenvoller Miene herum. Der OB ist überhaupt nicht zu sprechen und Frau Prechtl, die Museumsleiterin, die gerade bei seiner Sekretärin war, hatte ganz verweinte Augen. Sie macht sich sicher große Sorgen, weil sie sich ja für das Museum verantwortlich fühlt. Dabei kann die Arme doch gar nichts dafür.«
Sie seufzte und sah nun ebenfalls ganz sorgenvoll drein. Die drei Freunde beratschlagten nun das weitere Vorgehen. Sie kamen überein, dass Robert und Anne erst mal wieder zur Arbeit mussten. Lisa hatte Ferien und konnte noch ein paar Tage bei Tante Rosa bleiben. Also schlugen sie wieder das magische Buch auf, fassten sich an den Händen und schlossen die Augen. Lisa nannte als Ziel das Häuschen von Anne und Robert. Die Luft flimmerte und die Freunde waren verschwunden.
»Ach«, Tante Rosa seufzte, »daran werde ich mich wohl nie gewöhnen.«
Im gleichen Augenblick erschrak sie und stieß einen kleinen Schmerzensschrei aus, denn Lisa war plötzlich wieder da und außerdem prompt auf ihrem ständig schmerzenden Hühnerauge gelandet.
»Entschuldige bitte, Tante Rosa, ich kann halt nicht sehen, wo ich lande.«
Tante Rosa verdrehte die Augen und ließ sich ein wohltuendes Fußbad ein.
»Dieses Kind«, murmelte sie vor sich hin.
Beim Abendessen wollte sie wissen, was Lisa jetzt vorhatte.
»Ich werde mal fragen, ob der Oberbürgermeister morgen für mich Zeit hat. Er hat ja auch schon gehört, dass Robert, Anne und ich an der Sache dran sind. Vielleicht heitert es ihn ja ein wenig auf, wenn er hört, dass wir schon einiges herausgefunden haben.«
Dann war es Zeit, zu Bett zu gehen. In dieser Nacht träumte Lisa von einem schwarzen Mann und einer Horde Räuber, die im Schlossgarten ihr Unwesen trieben und den Kurfürsten überfallen hatten. Am nächsten Morgen wachte Lisa frisch wie ein Turnschuh auf. In der Küche hörte sie Geschirr klappern, ein herrlicher Duft von frischen Brötchen und Kakao stieg ihr in die Nase. Das Frühstück konnte sie allerdings nicht so recht genießen. Mit aller Macht zog es sie hinaus. Sie wollte ja ins Rathaus den OB besuchen. Ob er für sie Zeit hatte, war nicht sicher. Es war Freitag und so ein Oberbürgermeister hatte ständig viele Termine. Die Tür von Frau Glas war leicht angelehnt. Die Sekretärin telefonierte gerade, winkte aber, sie solle hereinkommen.
»Hallo Lisa, was führt dich zu uns? Dr. Pösel ist noch nicht da, aber ich erwarte ihn jeden Augenblick.«
»Ach, ich wollte nur mal hören, ob sich hier schon was Neues ergeben hat. Außerdem haben meine Freunde und ich ein paar interessante Dinge herausgefunden.«
»Na, da wird er sich aber freuen, denn unter uns gesagt«, sie beugte sich vor und flüsterte mit sorgenvoller Miene, »er gefällt mir gar nicht. Die Sache mit dem Spargel macht ihm schwer zu schaffen.«
Lisa nickte, sie konnte es nachfühlen. Dr. Pösel kam und Lisa sah sofort, dass er noch immer in großer Sorge an den verschwundenen Spargel dachte. Als er Lisa sah, hellte sich seine Miene etwas auf.
»Na, Lisa, du bleibst wohl noch eine Weile, oder?«
»Ja, und meine Freunde und ich haben uns schon einige Gedanken gemacht. Wir sind bereits auf einer heißen Spur.«
Dass sie mit Hilfe des Buches in der Vergangenheit den Raub des Spargels miterlebt hatten, erwähnte sie natürlich nicht. Dr. Pösel deutete auf einen Stuhl vor seinem Schreibtisch.
Frau Glas kam herein und fragte Lisa, ob sie ihr etwas zu trinken anbieten könne. Kurze Zeit später kam sie mit einem Glas Mineralwasser herein.
»Eine heiße Spur? Wie meinst du das?« »Die Polizei hat überhaupt noch nichts rausgefunden. Der gute Bullinger ist fast einem Herzinfarkt nahe.«
»Ja, ja, der Arme. Ich kann noch nichts Genaues sagen, aber wenn wir Glück haben, taucht der Spargel bald wieder auf.«
Dr. Pösel blickte auf ein Plakat an der Wand, das vom bevorstehenden Jubiläumsjahr kündete. Daneben hing ein Zeitungsausschnitt, auf dem in großen Lettern zum Besuch des Museums eingeladen wurde. Er schien gar nicht gehört zu haben, was Lisa gesagt hatte.
»Herr Oberbürgermeister, wie wollen Sie denn erklären, dass der wertvolle Spargel zurzeit nicht besichtigt werden kann?«
Der OB schaute Lisa an, dann sagte er:
»Morgen wird in der Schwetzinger Zeitung in einer größeren Meldung mitgeteilt, dass das Museum wegen Erkrankung des Personals die nächsten Tage geschlossen bleibt. Das hat mir Herr Hohler, der Chefredakteur, versprochen.«
»Was hat's denn mit dieser Erbschaft auf sich, die die Stadt erhalten soll?« fragte Lisa.
»Na ja«, Pösel seufzte, »der gute Herr Reiter weiß zum Glück noch nichts von unserem Missgeschick. Aber wenn er zum Fest kommt und sein wertvoller Spargel ist nicht mehr im Museum, wird er sicher einen riesen Ärger machen, und die angekündigte Millionenerbschaft können wir uns wohl in die Haare schmieren.«
Er fasste sich an seine Glatze.
Verzeihung, auf die werden wir wohl verzichten müssen. Und außerdem wird er uns auf Schadenersatz verklagen. Zum Glück sind wir versichert, aber der Imageschaden für die Stadt ist sehr groß.«
Lisa stand auf und reichte ihm die Hand zum Abschied.
»Lieber Herr Dr. Pösel, Sie sollten nicht alles so schwarz sehen. Vielleicht wendet sich doch alles noch zum Guten.«
Damit verabschiedete sie sich, bedankte sich bei Frau Glas für das Wasser und ging zu Tante Rosa zurück.
»Es muss etwas geschehen«, dachte sie und nahm sich vor, gleich heute Nachmittag mit Anne und Robert zu sprechen.
Kapitel 12. Kleine Helfer. Kurze Zeit später saß sie bereits im Zug auf der Heimfahrt. Dort war nur ihre Mutter zu Hause.
»Mama, hast du hier in letzter Zeit ein kleines Mäuschen herumlaufen sehen?«
»Was? Eine Maus?
Doch nicht bei uns hier drin. Das fehlte gerade noch.«
Lisa lachte, »aber Mama, erinnerst du dich denn nicht an das kleine Mäuschen, das uns geholfen hat, das kleine Pfeifchen wiederzubekommen, mit dem wir die falsche Lisa wieder in die Sonnenblume zurückverwandelt haben?«
Ihre Mutter runzelte die Stirn.
»Ach, das meinst du, hatte ich schon wieder ganz vergessen.«
»Nein, das habe ich nie wieder gesehen. Ist bestimmt in den Wald gelaufen.«
Lisa schaute ihre Mutter schon fast verzweifelt an.
»Ich muss das Mäuschen unbedingt finden. Das ist für Schwetzingen riesen wichtig. Mama, du glaubst gar nicht, was dort Schlimmes passiert ist.«
Jetzt sah ihre Mutter sie besorgt an.
»Nun erzähl doch mal. Die Rosa ist extra zur Post gegangen und hat mich von dort angerufen. Ich bin aber aus ihren Worten nicht recht schlau geworden. So durcheinander klang sie.«
Die Mutter nahm Lisa in den Arm, sie setzten sich aufs Sofa und Lisa erzählte ihr die ganze Geschichte. Als sie geendet hatte, sah ihre Mutter sehr besorgt aus.
»Ich kann mir sehr gut vorstellen, was ihr vorhabt, wenn das nur gut geht. Wir reden nachher mit deinem Vater darüber, aber ich bin sicher, dass er nichts dagegen haben wird, dass ihr die Suche aufnehmt. Immerhin handelte ihr im Auftrag der hohen Mächte und ganz wehrlos seid ihr ja auch nicht.«
Und so kam es dann auch. Der Vater ließ sie schweren Herzens ziehen. Für alle Fälle gab er ihr noch ein Handy mit. Lisa lief die Treppe hinauf in ihr Zimmer. Nach kurzem Suchen fand sie auch die kleine silberne Pfeife. Sie steckte sie ein und öffnete das magische Buch. Kurz darauf stand sie vor dem Haus von Anne und Robert. Die kamen zur selben Zeit gerade von der Arbeit.
»Na, dann lasst uns mal Kriegsrat halten. Wer hat eine Idee, wie wir beginnen sollen?« fragte Anne.
»Unser Wald ist viel zu riesig, um einfach so aufs Geratewohl zu suchen. Der Zauberer könnte schließlich überall sein.«
Lisa lächelte. Sie hatte schließlich eine Idee, wer bei der Suche helfen konnte. Kapitel 13. Ein Zauberer hat einen Plan.
Nachdem der Zauberer Lorcus Magulus den goldenen Spargel nicht bekommen hatte, hauste er in seinem Höhlensystem unter der Erde in dem riesigen Wald. Immer seltener kam er an die Oberfläche, immer auf der Suche nach wertvollen, glänzenden Dingen, und er wurde immer unzufriedener.
»So geht das nicht weiter. Es muss irgendwas geschehen. Wo ist nur dieser große goldene Spargel? Ich habe seine Spur verloren. Immerhin gehört er eigentlich rechtmäßig mir und nicht der alten Reiter.«
Nach einem seiner Raubzüge kehrte er in seine Behausung zurück und grübelte.
»Ah, Mist, hier ist ja nur wertloser Kleinkram zu erbeuten.«
Mit den Jahren hatte sich auch bei ihm vieles verändert. So hatte er zum Beispiel vor einiger Zeit bei einem seiner nächtlichen Streifzüge in einem großen Elektronikfachmarkt fasziniert vor einem riesigen Flachbildfernseher gestanden. Dort liefen in wahlloser Folge kurze Filme und Nachrichtentexte. Plötzlich schaute er wie elektrisiert auf einen Zeitungsbericht, in dem auch ein Bild zu sehen war. Er glaubte seinen Augen nicht zu trauen. Auf dem Bild war die Skulptur eines goldenen Spargels zu sehen. Der Text lautete: »Sensation in Schwetzingen. Im Heimatmuseum wird seit gestern ein unendlich wertvolles Stück ausgestellt. Ein ehemaliger Schwetzinger Bürger, der bereits seit vielen Jahren in den USA lebt, hat diesen goldenen Spargel leihweise zur Verfügung gestellt. Der Spender wird ihn 2016, wenn ein Jahr lang die Feierlichkeiten zur ersten Erwähnung Schwetzingens im Lorscher Kodex vor 1250 Jahren stattfinden wird, wieder abholen. Für die bekannte Spargelstadt ist diese Leihgabe etwas ganz Besonderes.«
»Boah, das ist es!« rief er aus, hielt sich jedoch gleich erschrocken den Mund zu. Das fehlte ja noch, wenn er hier entdeckt würde.
Eilig kehrte er in seine unterirdische Behausung zurück. Dort setzte er sich an einen Tisch und grübelte. Jetzt wusste er, wo er das wertvolle Stück suchen musste. Es an sich zu bringen war für ihn nicht schwierig. Dafür hatte er seine Möglichkeiten. Er ging in einen Raum, in dem er viele Sachen aufbewahrte. Zielstrebig öffnete er eine große Truhe und begann, die Sachen herauszuholen. Im hohen Bogen warf er sie hinter sich. Dann die Erleichterung. Er hielt einen kleinen metallenen Armreifen in die Luft. Einige Knöpfe waren an der Seite angebracht. Doch Lorcus Magulus wusste, zu was sie dienten. Zufrieden setzte er sich in seinen Sessel und begann, einen Plan zu schmieden, den er dann auch sofort in die Tat umsetzte. Kapitel 15: Die große Stunde eines kleinen Mäuschens. Die drei Freunde saßen in Lisas Zimmer in dem kleinen Försterhaus am Rande des großen Waldes und hielten Kriegsrat.
»Dass der Schwarze hier irgendwo im Wald hause, muss, ist ja inzwischen klar«, sagte Robert. »Aber wo sollen wir bloß ansetzen?«
Er war völlig ratlos.
»Hast du eigentlich bei deinen Streifzügen als Waldgeist niemals etwas Verdächtiges bemerkt?« fragte Lisa.
Roberts Gesicht war ein einziges Fragezeichen.
»Nein, da war nichts.
Aber halt mal, da fällt mir doch was ein. Da gab es tief im Wald so ein seltsames Phänomen. Ich habe ihm gar keine große Bedeutung zugemessen. Es war immer nur ganz kurz und auch nicht jedes Mal, wenn ich an dieser Stelle vorbeikam.«
Auch die beiden Mädchen waren plötzlich hellhörig.
»Nun red doch schon«, rief Anne. »Spann uns nicht auf die Folter. Was war das für ein Phänomen?«
»Tja, ich weiß auch nicht so recht. Es war eigentlich nur so eine Ahnung. Ich hatte das Gefühl, als würde die Luft an dieser Stelle ganz leicht vibrieren.
Aber bevor ich weiter darüber nachdenken konnte, war es auch schon wieder verschwunden.«
Lisa sah ihn fragend an. »Meinst du, du könntest die Stelle wiederfinden?«
Robert wiegte mit dem Kopf.
»Es wird nicht leicht, aber so ungefähr weiß ich noch, wo es ist. Näheres werden wir erst an Ort und Stelle erfahren.«
Alle drei hielt es jetzt nicht mehr auf ihren Stühlen.
»Dann lasst uns aufbrechen. Es ist ja noch früh am Tag. Da haben wir noch reichlich Zeit. Ich werde meine Mutter bitten, uns etwas Proviant mitzugeben.«
Gestärkt und mit ein paar Vorräten versehen, zogen sie in den Wald. Lisa hatte natürlich die kleine Pfeife eingesteckt und das magische Buch in ihrem Rucksack. Das kleine Mäuschen hatten sie noch nicht entdeckt.
Mäuschen!«
Und noch einmal etwas lauter.
»Mäuschen, wo bist du?«
Und siehe da, es raschelte und das Mäuschen streckte seine kleine hellbraune Schnauze mit dem schwarzen Fleck unter ein paar Blättern hervor. Sie nahm das Tierchen und setzte es vorsichtig in ihren Rucksack, den sie mit ein paar weichen Wollsocken ausgekleidet hatte.